Das ist der Gamechanger dieser Situation. Historisch oder die letzten Jahrzehnte war ganz klar, es gab die seltenen Erden aus China, es gab die Vorkommen aus Australien. Dass das jemand nach Österreich gebracht hätte, aus Australien, um es hier zu verarbeiten, ist unrealistisch. Das hat niemand aus der Hand gegeben. Aber das Bild ändert sich schon fundamental damit, dass wir anfangen und die Bedeutung von EU Internal Mining, also Minen in Europa, und das eröffnet schon auch Österreich als kleines Land, wohl wissend, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen, zum Beispiel eben ohne strategisches Projekt, dass wir da ein Stück von der Supply Chain an uns ziehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer und ich darf mich heute gemeinsam mit meinen beiden Gästen mit einem sehr spannenden und sehr aktuellen Thema beschäftigen, das die Weltpolitik und Energieexpertinnen und Experten gleichermaßen in Atem hält, nämlich kritische Rohstoffe. Meine Gäste, das sind zum einen Stefanie Streit beim Feuerfestkonzern RHI Magnesita für Environment and Energy zuständig. Herzlich willkommen, Stefanie.
Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
Und zum anderen begrüße ich Sebastian Zwickel-Bernhardt, Forscher der Energy Economics Group an der TU Wien. Hallo Sebastian.
Hallo Frederik.
Zwei ausgewiesene Expertinnen für die heutige Thematik. Schön, dass ihr dabei seid. Mögt ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen, Stefanie?
Hallo, ich arbeite seit 2023 beim Feuerfestkonzern RHI Magnesita, bin lokalisiert in Leoben und für die Themen Umwelt und Energie zuständig. Hauptsächlich befasse ich mich mit CO2, aber auch mit umweltpolitischen Themen, wie zum Beispiel EU-ETS in Europa oder auch kritische Rohstoffe. Und zu meinem Background, ich habe Bergbau an der Montanuniversität Leoben studiert.
Danke, Sebastian.
Hallo, ja, mein Name ist Sebastian. Ich bin Forscher, Wissenschaftler an der Technischen Universität Wien. Ich habe Elektrotechnik studiert, das ist mein Background. Und das, was wir im Institut, das, was wir bei uns im Department machen, ist Energy System Economics. Das heißt, die Frage, welche Wirtschaftlichkeiten haben wir in einem Energiesystem hin zu Carbon Neutrality, Net Zero, das ist das, was ich tagtäglich mache.
Danke. Ich habe sehr viele Fragen an euch, aber lasst mich ganz zu Beginn, um die Relevanz, aber auch Komplexität des heutigen Themas zu verdeutlichen, kurz auf die große Weltpolitik eingehen. China, Trump und Co. Und vielleicht am Rande erwähnen, dass wir diese Folge am 14. Mai 2025 aufnehmen. Die Welt der kritischen Rohstoffe dreht sich ja gerade besonders schnell. Also, die amerikanische Außenpolitik-Fachzeitschrift Foreign Policy schrieb kürzlich, frei übersetzt: Trumps chaotische Agenda hat einen roten Faden. Was haben Grönland, Kanada und die Ukraine gemeinsam? Kritische Rohstoffe. Ja, und im Zentrum der Diskussion und der kolportierten außenpolitischen Ziele der US-Administration tauchen immer wieder die seltenen Erden auf, auch wenn man manchmal nicht ganz klar ist, ob Trump jetzt wirklich seltene Erden damit meint oder gleich alle kritischen Rohstoffe. Ja, und auf der anderen Seite ordnete die chinesische Regierung Anfang April als Antwort auf die amerikanische Zollpolitik Beschränkungen für den Export von 7 seltenen Erden sowie von seltenen Erdmagneten an. Die Metalle und die leistungsstarken Magnete, die mit ihnen hergestellt werden, dürfen jetzt nur mit speziellen Exportlizenzen aus China verschickt werden. Und damit die chinesischen Verkäufer eine Genehmigung erhalten, müssen deren Kunden aus dem Westen eine Vielzahl von Angaben machen, die in ihre eigentlichen Geschäftsgeheimnisse hineinreichen. Momentan steht der Handel damit weitgehend still. Es könnte noch einige Wochen dauern, bis die ersten Lizenzen erteilt werden. Es könnte aber auch plötzlich ganz schnell gehen, nachdem sich die USA und China ja zuletzt angenähert hatten und die jeweiligen Zölle zumindest temporär gesenkt haben. So oder so, das mulmige Gefühl wird sich, denke ich, nicht mehr vertreiben lassen. Warum ist das Ganze nun wichtig? Kurz ein paar Sätze zum Hintergrund. Seltene Erden sind weder wirklich selten noch Erden, aber diese 17 Metalle von den 8 leichten seltenen Erden wie Neodym bis zu den 9 schweren wie Dysprosium treten nur in geringer Konzentration auf und werden in mehrstufigen Verfahren äußerst aufwendig, zumeist als Beiprodukt anderer verwertbarer Stoffe abgebaut. Demnach ist die Gewinnung nur in größeren Lagerstätten wirtschaftlich, außerdem ist die Separation der Metalle mit Umweltrisiken verbunden. So, doch seltene Erden sind nicht nur für die Medizintechnik und Rüstungsindustrie, sondern gerade auch für unsere Energiezukunft und eigentlich auch Energiegegenwart zentral. In einem E-Auto stecken 3 Kilogramm seltene Erden, in einem Offshore-Windrad bis zu 300 Kilogramm. China verfügt nicht nur über 60% der weltweiten Förderkapazitäten, sondern hat durch umfangreiche staatliche Investitionen über die Jahre auch ein Monopol bzw. quasi Monopol bei der Aufbereitung und Verarbeitung aufgebaut. Das für Magnete wichtige Dysprosium wird beispielsweise weltweit zur Hälfte in China abgebaut, aber zu 100% dort verarbeitet. Seltene Erdmagnete werden zurzeit zu etwa 90% in China produziert. Sebastian, ist Grund genug, nervös zu werden?
Nervosität, Energiemärkte, normalerweise was, was man nicht so gerne gemeinsam in einem Satz verwenden wollen würde. Deswegen durchaus meine Antwort nein, keine Nervosität, wenn wir als Europa vorbereitet sind oder uns vorbereiten. Ich glaube, du hast zwei Begriffe genannt, Gegenwart und Zukunft, vorbereitet sind, vorbereitet sein werden. Wir müssen nach vorne schauen und wir müssen vorbereitet sein auf, was die Energiewende braucht.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und auch über die seltenen Erden, den geopolitischen Wettstreit will ich gerne später noch einmal genauer sprechen. Aber bevor wir jetzt bereits so sehr auf Einzelheiten eingehen, noch mal einen Schritt zurück und mal ganz grundsätzlich, Stefanie. Was macht einen Rohstoff zu einem kritischen Rohstoff?
Ja, also die Liste kritischer Rohstoffe von der EU gibt's seit 2011. Sie wird jedes dritte Jahr erneuert und es werden nicht energetische und nicht landwirtschaftliche Rohstoffe bewertet. Im Jahr 2023 waren das 67 Rohstoffe bzw. Rohstoffgruppen. Die seltenen Erden werden zusammengefasst in leichte seltene Erden und schwere seltene Erden und auch die Platingruppenmetalle werden zusammengefasst. Also mal zu der Grundlage, was überhaupt bewertet wird. Was macht einen Rohstoff zu einem kritischen Rohstoff? Das sind zwei wesentliche Faktoren. Die wirtschaftliche Wichtigkeit, also wie wichtig ist dieser Rohstoff bezogen auf die Endanwendung und auch auf die Wertschöpfung der Sektoren von verarbeitenden Gewerben, und das Versorgungsrisiko. Wie marktkonzentriert ist die Versorgung dieses Rohstoffs und welches Risiko steckt dahinter, dass wir einen Versorgungsengpass haben in der EU? Und da gibt's natürlich dann auch risikominimierende Faktoren. Bei der wirtschaftlichen Wichtigkeit und auch beim Versorgungsrisiko sind es die Substitution. Ob man diesen Rohstoff mit einem anderen Rohstoff ersetzen könnte oder nicht, wie leicht das ist, welche Kosten auch dahinter stecken. Und natürlich auch beim Versorgungsrisiko spielt Recycling eine große Rolle. Kann dieser Rohstoff gut recycelt werden oder nicht?
Substitution, Recycling, schon zwei sehr wichtige Themen, über die wir auch gleich nochmal sprechen wollen. Nochmal grundsätzlich, du sagtest es gerade bereits, die EU gibt bereits seit 2011 alle drei Jahre eine aktualisierte Liste von kritischen Rohstoffen heraus. Die Anzahl der als kritisch eingeschätzten Rohstoffe hat sich zwischen 2011 und 2023, dann stammt die letzte Liste, von 14 auf 34 erhöht, die aufgeführt werden. 17 davon werden als besonders strategisch wichtig aufgeführt, also strategische Rohstoffe. Sebastian, auf welche von diesen müssen wir ein besonderes Augenmerk haben, gerade wenn es um unser zukünftiges Energiesystem geht?
Ja, das ist eine natürlich sehr gute Frage. Bevor ich darauf eingehe, nur ganz kurz, 17 auf 34, das gibt jetzt so einen kurzfristigen Trend oder so atmosphärisch, okay, das Thema ist brandaktuell, selbstverständlich. Ganz grundsätzlich ist diese Thematik kritische Materialien schon sehr lange ein Thema. Also es gibt Listen von zurückreichend rund um den Ersten Weltkrieg schon, welche Materialien damals zu dieser Zeit extrem wichtig waren für, ja, damals für den Krieg. Dasselbe gibt es auch dann für den Zweiten Weltkrieg und nachfolgend ebenfalls. Also ganz grundsätzlich diese Thematik mit der Anzahl mal hinauf, mal hinunter, ist ein Phänomen, das es schon sehr lange gibt, nur ganz grundsätzlich. Die Bedeutung natürlich stand jetzt mit unserer Energiewende in Europa, mit der Abkehr von fossilen Energieträgern, deswegen gewinnt die Bedeutung nochmal massiv. Und da geht es natürlich um Materialien, die man auch typischerweise kennt, so Richtung Lithium, Platinum, Group Metals wurde jetzt schon mal kurz erwähnt, für zum Beispiel Wasserstoff als eine wichtige Technologie. Lithium, wie erwähnt, auch in einem österreichischen Kontext relevant, werden wir sicher später noch dazu kommen. Und die seltenen Erden natürlich, es geht dann auch Richtung Titanium, wenn wir nicht nur um Civil Applications nachdenken, sondern auch um Military Defense. Also auch das, natürlich geopolitische Spannungen stand jetzt, ein wichtiges Material. Also es ist ein sehr breiter Fächer. Beiprodukte war ein richtig wichtiges Thema auch. Also Materialien werden zum Beispiel wie bei Platinum nur als Beiprodukt gefördert und bekommen dadurch besondere Relevanz. Also das Spektrum ist sehr weit. Die 34 Materialien haben wir schon erwähnt. Die Anwendung ist vor allem sehr breit im Energiesystem und im gesellschaftlichen Kontext, auch jetzt mit Public Defense auch.
Also ganz wichtiger Punkt. Was ein kritischer Rohstoff ist, ist natürlich kontextabhängig. Ist nicht, die, nicht nur die EU gibt entsprechende Listen heraus, sondern auch die USA, die Chinesen und so weiter. Und da sind dann eventuell andere Rohstoffe als kritisch eingeschätzt aufgrund der eigenen heimischen Vorkommen und so weiter. Und wie du sagst, natürlich auch historisch ändert sich da was, was die Bedarfe angeht.
Ganz spannend, vielleicht nur ganz kurz in diesem Kontext, weil du jetzt Amerika, China etc. genannt hast. Auch Japan hat zum Beispiel, insbesondere seit 2010, 11, wo es da diese, das wird vielleicht die ein oder andere Person von den Hörenden kennen, wo es da diesen Vorfall gab mit dem Fischerboot und dann war dann der Exportban von chinesischen Materialien Richtung Japan. Seit 2010, 11 gab es dann dort auch starke Aufmerksamkeit Richtung, welche Materialien können wir eigentlich strategisch auch stockpilen, also lagern, um genau diesen Maßnahmen, die potenziell als Threat eingestuft werden müssen, auch vorwegzunehmen, den Impact vor allem, also die Auswirkung auf das Energiesystem.
Die Japaner haben es wirklich auch durchgezogen und haben entsprechende Lagerstätten und Zusammenarbeit mit australischen Bergbauunternehmen und so weiter vorangebracht. Da können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Erstmal grundsätzlich, es gibt einen Nachfrageboom nach einigen kritischen Rohstoffen, gerade einfach etwa aufgrund der E-Mobilität steigen natürlich die Bedarfe an den Batterierohstoffen, Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Co. Um jetzt noch tiefer einzutauchen, lasst uns doch einmal etwas detaillierter zwei Rohstoffe herausnehmen, die vielleicht etwas weniger im Rampenlicht stehen als Lithium, Kobalt, seltene Erden aktuell. Und zwar, du hast gerade, Sebastian, schon angesprochen, einmal das Edelmetall Platin und das Industriemineral Magnesit. Stefanie, ihr tragt euren Rohstoff ja schon im Unternehmensnamen. Wo kommt Magnesit übrigens, wie ich gelesen habe, das Mineral des Jahres 2024 in Österreich, wo kommt es zum Einsatz und warum ist es wichtig für die Energiewende?
Also Magnesit ist, die chemische Formel ist MgCO3 und es hat sehr vielseitige Verwendungen. Die Hauptverwendung von Magnesit ist aber die Herstellung von Magnesia, MgO, womit sich auch die RHI-Magnesita befasst. Magnesia, wenn wir jetzt auf das eher eingehen, hat über 100 industrielle Anwendungen und eine der Hauptanwendungen sind Feuerfestprodukte, da das Material eine temperaturbeständige Eigenschaft hat, also sehr hohe Temperaturen aushalten kann. Es wird aus Magnesit auch hochreines Magnesia hergestellt, welches für die Hochleistungskeramik und auch für Elektronik gebraucht wird. Um vielleicht ein paar Zahlen und Fakten zu nennen, bei einer Tonne Zement benötigt man ungefähr 1 Kilo Feuerfestmaterial. Bei Kupfer ist es ein bisschen mehr. Für eine Tonne Kupfer sind es ungefähr 3 Kilogramm Feuerfestmaterial. Und bei Stahl haben wir dann noch höhere Werte. Eine Tonne Stahl aus dem Hochofenprozess benötigt ungefähr 10 Kilogramm, aus dem Elektrolichtbogenprozess ungefähr 5 bis 8 Kilogramm. Und man kann das Magnesit in dieser Anwendung nicht ersetzen. Dann gibt es natürlich auch andere Anwendungen von Magnesit, eben die Herstellung von Magnesiumverbindungen, die auch sehr wichtig sind für Legierungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie angewendet und natürlich dann auch zur Herstellung von Chemikalien, Reduktionsmittel etc.
Und was für uns wichtig ist, vom Magnesit gibt es im europäischen Vergleich ziemlich viel hier in Österreich.
Ja, also wir haben in Österreich zwei Magnesit-Abbaustätten. Die eine ist in der Steiermark, in der Breitenau. Und die andere ist in Hochfilzen an der Grenze zwischen Salzburg und Tirol. Und dort baut eben die RHI Magnesit ab, was dann auch im weiteren Sinne zu Magnesia verarbeitet wird.
Also ihr baut es selbst ab, da ist ein strategisches Schlagwort für Unternehmen wie eures die vertikale Integration. Grundsätzlich auch was zum Beispiel für die Chinesen im Bereich der kritischen Rohstoffe sehr wichtig ist. Was ist das und wie funktioniert das bei Magnesit?
Genau, also wir verfolgen in der Firma das Prinzip der Rückwärtsintegration. Das heißt, wir haben sowohl den Bergbau als auch die Verarbeitung in einem Unternehmen, was natürlich dem Unternehmen sehr zugutekommt und uns unternehmensintern ein bisschen von der Problematik des Versorgungsrisikos abschirmt. Aber natürlich gibt es auf einer globalen Ebene trotzdem Probleme in der Hinsicht.
Ich glaube, zum Stichwort vertikale Integration, was sehr spannend ist, und wir kennen das auch aus anderen Teilen des Energiesystems, dass die Unternehmensseite natürlich die eine Sichtweise ist und die Länder oder die Regierungsebene dann, wo dann die Mine stattfindet, wo dann die Processing-Einheit stattfindet, nochmal eine ganz andere ist. Also wir sprechen natürlich immer jetzt, wenn wir zum Beispiel von Gas sprechen, US LNG, das ist relativ klar, das kommt aus Amerika, das kommt aus Texas. Aber welche Unternehmensstruktur dahinter liegt, wo die Investoren sind, welche auch Anteile dann in diesem Feld sind, machen das Ganze ganz komplex. Also selbst wenn vertikale Integration natürlich ein Riesenvorteil, ich glaube, wir werden sicher dann nochmal ausführlich darüber sprechen, Stichwort China hast du schon gesagt, Fredrik, aber diese unterschiedlichen Sichtweisen sind besonders bei kritischen Materialien, das ist, glaube ich, noch relevanter als sogar noch bevor, obwohl Gas ein gutes Beispiel ist, glaube ich, wo wir das schon kennen.
Mhm. Sebastian, ich habe ein interessantes Paper von dir gelesen über die Rolle von Platin im Rahmen der EU-Wasserstoffstrategie. Platin steht ja durchaus exemplarisch für einige Themen, die wir heute besprechen wollen. Einerseits dürfte der Bedarf für Katalysatoren wegen der zunehmenden Elektromobilität perspektivisch zumindest sinken. Andererseits wird der Bedarf an Platin etwa für die PEM-Wasserstoffelektrolyse stark steigen. Und bei diesem Metall liegen die wesentlichen Vorkommen und auch die Produktion mal nicht in China, sondern in Südafrika. Was heißt das nun konkret, Sebastian? Welche strategischen Empfehlungen gibt ihr gegenüber der EU ab?
Ja, also wir haben vielleicht noch kurz zur Motivation, warum wir uns Platinum angeschaut haben. Wir haben schon Katalysatoren jetzt kurz gehört, Elektrolyseur. Es ist auch ein spannendes Thema, weil grundsätzlich Platinum, dadurch, dass es im Automotive-Bereich verwendet wird, schon relativ hohe Recyclingraten hat. Also ganz grundsätzlich hohe Marktkonzentration, Südafrika hast du erwähnt, typisch oder exemplarisch für viele andere Materialien. Und aber ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil schon Recycling stattfindet, im Gegensatz zu seltenen Erden zum Beispiel, da gibt es Recyclingraten von, also wenn wir 1% runden und dann jetzt das hier nennen dürfen, dann sind wir schon euphorisch und optimistisch.
Bei Lithium ähnlich, ne? Das ist auch.
Genau, genau. Was wir uns angeschaut haben, ist, inwiefern Recycling noch verstärkt werden könnte, um diese Marktkonzentration von Südafrika, sage ich mal, zumindest abzuschwächen und vor allem auch, was die anderen Exporteurländer tun in Zukunft, wenn insbesondere ein Preis steigt. Also wir haben in unserem Modell sehr gut, glaube ich, abgebildet, was der Marktpreis für eine Auswirkung auch hat auf andere Länder, die dann überhaupt in den Markt eintreten, inwiefern da Südafrika auch den Preis verändern kann. Die Empfehlung für die EU, weil du danach gefragt hast, ist ganz konkret Recycling, klarerweise das Thema, das werden wir nicht mehr herumkommen, aber auch die strategische Reserve. Also wir haben in unserer Modellierung dann auch ganz konkret gesehen, wie eine strategische Reserve, die Größenordnung haben wir dann berechnet, im Vergleich zum Verbrauch des Jahres, welche strategische Reserve notwendig wäre, um Preise zu stabilisieren. Also dieser Punkt, und da nochmal zurück vielleicht zu Japan, die das schon seit eigentlich ja dann noch jetzt schon 10, 15 Jahren ausführlich diskutieren, aber auch umgesetzt haben, strategische Reserven für Materialien, das ist, glaube ich, ein Thema, da wird sich die EU noch stärker damit auseinandersetzen müssen.
Mhm. Wo du das Recycling gerade schon ansprichst, dann gleich dazu. Wie du sagst, einige kritische Rohstoffe lassen sich sehr gut recyceln. Das spart dann natürlich entsprechend Primärrohstoffe ein und mindert CO2-Emissionen. Bei anderen ist es schwieriger, da sind die Recyclingmöglichkeiten deutlich geringer. Ich habe mal eine Studie des Fraunhofer-Instituts gelesen, der zufolge im Jahr 2010 zwei Drittel des weltweit seit 1900 produzierten Kupfers nach wie vor im Umlauf waren. Ja. Die EU plant nun bis 2030 ein Viertel der in der EU gebrauchten strategischen Rohstoffe durch Recycling zu gewinnen. Dazu auch später nochmal mehr. Stefanie, was macht ihr bei RHI Magnesita im Bereich Recycling?
Also seit der Fokus auf Recycling natürlich immer größer geworden ist, hat auch die RHI Magnesita dieses Thema sehr stark angenommen und wir haben auch eine Recycling-Strategie, die eben auch das Recycling von internen Rohstoffen beinhaltet, aber auch das Recycling von gebrauchten Feuerfestmaterialien. Also die Zusammenarbeit mit den Kunden, aber auch mit Firmen, die Feuerfestprodukte benötigen und nicht von RHI Magnesit dazu gekauft haben. Also da gibt es jetzt einen sehr starken Fokus darauf, Recyclingmaterial zu bekommen, das aufzubereiten und wieder in unserem Prozess zu verwerten. Und dafür gibt es eben auch Recycling-Einrichtungen, nun auch von der Firma in Europa zum Beispiel gemeinsam mit der Firma Horn wurde Mereco gegründet, damit wir auch Recycling-Einrichtungen zur Verfügung haben. Und auch global ist es ein sehr starker Fokus geworden, was dann natürlich auch wieder unsere Forschung sehr in Anspruch nimmt, da die Rezepturen dementsprechend auch umgearbeitet werden müssen, um die Qualität zu liefern, die die Kunden von RHI Magnesita da auch vor dem Recycling gewohnt waren. Mhm. Und zusätzlich dazu hat sich die Firma auch Ziele gesetzt. Die sind auch öffentlich geteilt. Das ist eine Recyclingrate von 15% bis 2025, also Ende dieses Jahres, und 20% bis 2030.
Ein Hoffnungsträger ist Recycling. Ein anderer ist die mögliche Substituierung von kritischen Rohstoffen durch neue Technologien. Man denke nur an all die Entwicklungen in der Batterieforschung, Natriumbatterien und so weiter. Die Elektroautos der Zukunft könnten ohne Kobalt, Lithium, seltene Erden auskommen. Auch bei der genannten Wasserstoffelektrolyse könnte Platin und Iridium der Rang streitig gemacht werden durchaus. Sebastian, macht es das nicht grundsätzlich erstmal enorm schwierig, zukünftige Bedarfe wirklich zu prognostizieren?
Ja, absolut. Also die Prognose oder die Szenarienentwicklung für, wie entwickelt sich der Verbrauch für Platinum, für Lithium, für entsprechende Materialien, ist extrem schwer. Ich glaube eben auch, die technologischen Entwicklungen sind ganz schwer abzuschätzen. Ich denke schon, dass sich ein gewisses Set an Materialien herauskristallisiert hat. Ich glaube auch, wenn man meistens öffentlich und zugänglich, wenn man sich auch die Ströme von Geld anschaut, von den großen Unternehmen, die zum Beispiel Geschäftsmodell heute auf Fossilen aufgebaut haben, in welche Materialien, welche Vorkommen, in welche Mining Sites auch investiert wird, glaube ich, lässt sich schon ein gewisses Bild erkennen, welche Materialien bestehen bleiben, wohl wissend, dass sich technologischer Wandel durchsetzen kann für bestimmte Technologien etc. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt beim Recycling, der jetzt auch Stichwort Qualität gekommen ist, ich glaube, man sieht das recht gut heute, wenn man sich die Preise anschaut für Solarmodule aus China. Kein europäischer Hersteller ist damit kompetitiv. Es hat gewisse Vorteile für unser Energiesystem. Klarerweise, wir können den günstigen Energiewendestand heute umsetzen. Das Recycling aber von diesen Produkten oder von Gen, muss gar nicht Solarmodule insgesamt sein, hängt extrem stark davon ab, was die Qualität von diesem Produkt ist. Also das ist schon ein Riesenpunkt, und wo die EU auch, glaube ich, die Aufmerksamkeit jetzt hingerichtet hat mit dem Certificate EU Made Labor in diese Richtung. Da gibt es, ich glaube, das öffnet uns ein Fenster Richtung höhere, natürlich höhere Kosten im ersten Schritt, aber auch höhere Qualität und Circularity von Materialien zukünftig. Also da steckt viel, viel Bedarf drinnen und viel, da müssen wir ins Detail gehen. Das ist sehr wichtig.
Sehr, sehr wichtig. So oder so werden wir bei unserem Bedarf nicht rein durch Sekundärrohstoffe erfüllen können, das ist auch klar. Wir kommen ums Graben nicht herum, sozusagen. Und ja, selbst wenn man die entsprechenden Reserven in der Erde hat, es ist ein teures und komplexes Unterfangen, ein Bergbauprojekt umzusetzen. Stefanie, du kennst den Bergbau von innen. Wie lange dauert es wirklich, ein neues Abbauprojekt zu realisieren? Und was sind die größten technischen und finanziellen Herausforderungen in der Erschließung eines neuen Vorkommens?
Wenn wir davon ausgehen, dass wir bei Null beginnen, dann dauert natürlich über Tage und unter Tage unterschiedlich lange. RHI Magnesita hat, wie schon erwähnt, auch Bergbaue, deswegen kann ich ein bisschen von der Perspektive erzählen, von unseren Maßstäben und Größen von den Bergbauen. Und da gibt es, was den zeitlichen Rahmen betrifft, zwei wichtige Punkte, die Planungsphase und die Auffahrung vom Bergbau. Über Tage dauert die Planungsphase ungefähr 3 Jahre und die Auffahrung auch ungefähr 3 Jahre oder 2 bis 3 Jahre, sagen wir es mal so. Unter Tage dauert das halt schon ein bisschen länger. Also da ist die Planungsphase mit ungefähr 5 Jahren berechnet und dann eben die Auffahrung mit 3 bis 5 Jahren. Also bis der Bergbau dann tatsächlich benutzt werden kann, bis tatsächlich abgebaut werden kann, können schon gut und gerne 10 Jahre vergehen. Natürlich ist bei der Planungsphase dann auch schon die Behörde involviert, die Genehmigungen werden dementsprechend abgehandelt, was auch eine Vielzahl ausmacht, und die gesamte Infrastruktur des Bergbaus wird natürlich dann in der Auffahrungsphase bearbeitet. Das Thema Kosten, da haben wir 3 Hauptpunkte, eben auch die Lagerstättenuntersuchung. Die können wir ungefähr mit 1 Million Euro berechnen. Dann die Lagerstättenplanung, obwohl ich hier dazu sagen muss, RHI Magnesita macht das im Haus. Das heißt, die gesamte Planung wird von Mitarbeitern erledigt und das fällt dann auch weg. Aber hier sind natürlich dann auch Untersuchungskosten, hier sind dann auch Behördenkosten involviert, was dann auch ungefähr auf gut 1 Million Euro kommt, mehr meistens. Und dann natürlich die Auffahrungsphase von dem Punkt, wo der Bergbau begonnen wird, bis auch tatsächlich abgebaut werden kann, kostet das ungefähr 50 Millionen Euro oder eben mehr. Und natürlich von der Komplexität her gegeben, kann alles länger dauern und mehr kosten.
Ja, es ist technisch und finanziell herausfordernd, aber nicht nur das, sondern auch, was die soziale Akzeptanz angeht bisweilen. Welche Rolle spielt die öffentliche Wahrnehmung bzw. diese soziale Akzeptanz mit Blick auf den Bergbau, Stefanie?
Eine sehr große Rolle. Also die soziale Akzeptanz ist ein entscheidender Punkt, um ein Bergbauprojekt erfolgreich abschließen zu können oder beginnen zu können. Wenn die soziale Akzeptanz nicht gegeben ist, dann kann das gut und gerne dazu führen, dass das Projekt verzögert wird, viele Gespräche notwendig sind oder eben auch Worst-Case-Szenario, dass das Projekt überhaupt gar nicht erst zustande kommt, weil die soziale Akzeptanz fehlt, weil die Zusammenarbeit mit der Gemeinde nicht funktioniert und eben von der Seite keine Unterstützung ist.
Also ich will jetzt mal grundsätzlich Umweltbedenken rund um den Bergbau nicht kleinreden. Die haben natürlich ihre Berechtigung, scheinen aber teilweise in ihrer Größenordnung etwas hochstilisiert zu sein, sagen wir es mal so. Und es fühlt sich halt häufig auch schon so ein bisschen nach NIMBY-Tum an, also not in my backyard, nicht vor meiner eigenen Haustüre. Dabei könnten wir ja mit unseren relativ hohen Umwelt- und Sozialstandards, die es anderswo so nicht gibt, ja durchaus, also es wäre doch durchaus ein Argument für Bergbau in Europa und nicht dagegen, meiner Meinung nach. Sebastian, du hast mir erzählt, dass bei einer Konferenz in Slowenien vor einigen Monaten plötzlich hunderte Demonstranten die Veranstaltungshalle belagerten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das war kein Treffen der Bergbauindustrie, sondern von Fachleuten zu kritischen Rohstoffen wie dir. Und wir wissen ja in Europa eigentlich von Protesten überall, wo es um Bergbauprojekte geht. Man denke nur an Lithium in Serbien oder Portugal. Sebastian, wie sollten wir damit umgehen?
Transparent, offen, klar. Das sind, glaube ich, drei Schlagwörter, die ich damals nicht in der direkten Kommunikation mit den Protestierenden mitbekommen habe, aber in den Bedenken, wenn man dann doch vielleicht den einen oder anderen Artikel im Nachgang an die Konferenz dann nochmal interessierter liest. Also ich denke, dass es hier sehr wichtig ist, diese offene und transparente Kommunikation zu fördern und auch als Voraussetzung zu setzen. Denn ich denke, was schon sehr wichtig ist, natürlich Bergbau gibt es lange in Europa. Das stand. Punkt. Auch in Österreich, wir kennen Bergbau, die Erze etc. Aber verglichen zu anderen Regionen haben wir doch eine eher geringere historische Basis auch Richtung Bergbau, verglichen zu anderen Regionen. Dementsprechend auch global jetzt gesehen eher nur kleinere Unternehmen. Es gibt jetzt nicht die großen europäischen Bergbau-Player jetzt am globalen, auf der globalen Größe. Das heißt also, ich denke, dass wir da natürlich auch etwas aufholen müssen, aber in dieser, wie du sagst, mit hohen Umweltstandards und mit dieser transparenten Kommunikation auch in der Frühphase, also nicht erst, wie es ist schon im Gange, das Gebiet wurde schon gekauft von Marktteilnehmer A, es sind schon Projektpläne definiert, jetzt wird kommuniziert, das ist vermutlich zu spät. Also auch hier geht es, glaube ich, um Timing. Wir haben nicht viel Zeit im Sinne der geopolitischen Spannungen und auch der Energiewende. Dennoch, glaube ich, ist hier Timing und die richtige Vorbereitungsphase Schlüssel.
Mhm. Gut, jetzt haben wir bereits gehört, warum wir unseren Blick auf diverse kritische Rohstoffe und ihren Abbau intensivieren sollten, welche Hürden es zu überspringen gilt. Die EU will ja all das tun. Ausdruck dessen ist der EU Critical Raw Materials Act, vorgelegt vor rund 2 Jahren, endgültig beschlossen im März 2024. Sebastian, erstmal grundsätzlich, welche Ziele verfolgt dieser und wie will die EU ihre Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen verringern?
Ja, also der Critical Raw Material Act ist eigentlich, also hat schon vor längerer Zeit begonnen, wie du gesagt hast, ist jetzt kürzlich definiert und beschlossen worden. Konkret geht es darum, was wird in der EU intern im Bergbau
zur Verfügung gestellt. Also wie viel Prozent unseres jährlichen Bedarfs haben wir über interne Bergbauminen in Europa? 10% ist da der Benchmark für 2030. Dann geht es eben darum, welche maximale Abhängigkeit von Importeuren können wir uns erlauben, strategisch in Anführungszeichen. Wir haben vorhin zum Beispiel Platinum kurz gesprochen. 90% der globalen Reserven, / fast der Marktanteile, sind in südafrikanischer Hand. Der Critical Raw Material Act setzt da eine Grenze von 65%, also maximal 65% unseres Bedarfs darf von einem Exporteur kommen. Wir kennen diese Mechanismen auch kürzlich jetzt rund um die Energiekrise vom Erdgassektor. Wie diversifizieren wir unsere Importe? Also wir kennen diese Mechanismen und natürlich die Recyclingrate ist auch im Critical Raw Material Act verankert, mit einem Benchmark ebenfalls für 2030. Also diese drei Säulen sind im...
Von 25%.
Diese drei Säulen sind im Critical Raw Material Act verankert und sollen dann auch ultimativ von den einzelnen Member States, also Mitgliedstaaten, umgesetzt werden.
Hältst du es denn für realistisch, dass die EU bis 2030 diese Ziele erreicht? Wir haben gerade von Stefanie gehört, was für Vorlaufzeiten es bei derlei Projekten gibt. So richtig realistisch klingt das ja für mich nicht.
Ja, so oft ist das ja so in der Sprache der Texten, ist das dann oft so, dass es ein Benchmark ist, also keine Ziele, die verfehlt werden, aber etwas, das angestrebt werden soll. Ob es realistisch ist? Ich meine, eine wichtige Maßnahme, die die EU jetzt gesetzt hat, auch erst so kürzlich vor einigen Wochen herausgekommen, sind diese strategischen Projekte rund um die drei Elemente, eben Extraction, also Minen, Processing, die Verarbeitung und Manufacturing, also die Herstellung von den Produkten, die wir ultimativ nachfragen und brauchen. Das heißt also, mit diesem Hebel der strategischen Projekte sollen schon, dass da das Risiko reduziert werden. Also wie treibe ich das Geld ultimativ auf, um diese Upfront-Investments überhaupt zu tätigen? Die Koordination soll besser funktionieren und natürlich auch die Genehmigungsverfahren. Also diese Art der strategischen Projekte, wohl wissend, dass sie wahrscheinlich nicht alle diese Benchmarks für 2030 erfüllen werden, bieten uns schon die Möglichkeit, da Geschwindigkeit aufzunehmen. Also das sehe ich durchaus, natürlich die Benchmarks wären schwer, aber durchaus positiv, insbesondere mit diesen, es sind 47 an der Zahl, strategischen Projekten, die jetzt da ausgerufen wurden.
Mhm. Genau, also Ende März 2025 hat die EU diese Liste vorgestellt. 47 Projekte in 13 EU-Mitgliedstaaten haben es in diese begehrte Liste geschafft. Stefanie, warum ist es für ein Unternehmen wichtig, auf diese Liste aufgenommen zu werden?
Ja, also durch die Liste der strategischen Rohstoffprojekte und auch durch den Critical Raw Materials Act hat eigentlich auch die Liste der kritischen Rohstoffe einen Sinn bekommen, einen durchaus guten sogar. Und die erste Hürde, die es dort einmal zum Nehmen gibt, ist es, auf die Liste von den kritischen Rohstoffen zu kommen. Das ist natürlich mal der erste Punkt. Und wie wir wissen, Magnesit ist momentan noch nicht auf der Liste. Wir arbeiten daran und hoffen, dass wir es 26 auf die Liste schaffen. Eben auch mit dem Grund, uns für ein strategisches Rohstoffprojekt bewerben zu dürfen, weil es, wie Sebastian schon erwähnt hat, diverse Vorteile hat. Ich würde mal sagen, der größte Vorteil sind die schnelleren Genehmigungsverfahren. Da gibt es ja jetzt auch eine zeitliche Begrenzung und das minimiert dann natürlich auch die Zeit der Planung und der Auffahrung. Weil oftmals ist es im Moment so, dass die Zeit von der Planung von einem Bergbauprojekt bis zum tatsächlichen Gewinn von Rohstoffen durch die lange Genehmigungszeit eben verlängert wird. Für Abbauprojekte sind es ja jetzt dann 27 Monate, für Recycling- oder Verarbeitungsprojekte sind es dann 15 Monate. Und das ist ein großer Vorteil von dieser Liste. Was dann auch noch ein Vorteil ist und warum man auf dieser Liste von strategischen Projekten sein möchte, ist natürlich der bessere Zugang zu Finanzmitteln. Die EU hat hohe Energiekosten, es sind insgesamt sehr hohe Kosten und der Zugang zu Finanzmitteln fördert dann eben auch die Wettbewerbsfähigkeit von einem Unternehmen. Und dann der letzte Punkt, der natürlich Unternehmen sehr hilft, ist auch die Vernetzung mit Abnehmern. Also die EU hat auch den Plan, dass dann die Rohstoffe, die durch diese Projekte gewonnen werden, mit Kunden in Kontakt bringen und dass eben dann auch dementsprechend die Rohstoffe auch an den Markt kommen.
Mhm. Zur Finanzierung nochmal konkret. Da soll die Europäische Investmentbank eine zentrale Rolle spielen. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Rohstoffbereich sollen jährlich 2 Milliarden Euro mobilisiert werden, um die Versorgungssicherheit in der EU zu erhöhen. Ich habe jetzt hier eine Karte vor mir liegen, auf der die 47 Projekte eingezeichnet sind. Man sieht viel Spanien, viel Lithium und beziehungsweise grundsätzlich Batterierohstoffe und gar kein Österreich. Von den 47 Projekten ist kein einziges hier situiert. Ist das bedauerlich, Sebastian?
Ja, absolut. Also das ist eine Chance, die wir in Österreich derzeit aktuell nicht, kaum nutzen. Natürlich, das ist nicht so leicht, auf diese Liste zu kommen. Also wir kennen auch recht gut Projekte, die durchaus relevant sind, die Berechtigung haben, die Wichtigkeit haben, die strategische Bedeutung auch haben in der EU, die es nicht auf diese Liste geschafft haben. Also es soll jetzt nicht per se so klingen, als ob, haben sie eh alle drauf geschafft. So kann man das definitiv nicht sehen. Aber dass keines dieser Projekte in Österreich liegt, ist definitiv eine Chance, die wir einfach an uns vorbeiziehen lassen. Und das sollte und darf uns zukünftig nicht so oft passieren, insbesondere wo es darum eine strategische Ausrichtung von Europa geht. Also da geht es wirklich darum, wie sieht der Industriestandort, der Industrial Base, wie man so schön sagt, der Zukunft in der EU aus? Und wenn wir wohl wissen, dass wir ein kleines Land sind, im Vergleich zu anderen Member States, wenn wir hier kein Stück vom Kuchen bekommen, das darf uns nicht passieren.
Mhm. Der nächste Call ist, glaube ich, schon für Ende des Sommers anberaumt. Also auch Projekte, die den Status noch nicht erhalten haben, können auf die nächste Runde hoffen. Es gab doch diverse Bewerbungen. Stefanie, wie bewertest du grundsätzlich die Rolle Österreichs?
Ja, also Österreich hat Pläne und Ansätze, wie wir das Rohstoffthema bearbeiten. Darunter eben die österreichische Rohstoffstrategie und auch den Masterplan Rohstoffe 2030. Das sind für Österreich wichtige Instrumente, um eben das Versorgungsrisiko zu minimieren, eine Versorgungssicherheit herzustellen, eine erhöhte Ressourceneffizienz zu erzielen und eben auch die heimische Rohstoffproduktion, soweit sie vorhanden ist, eben zu unterstützen. Selbstverständlich gibt es dann auch in Österreich Forschung mit den Universitäten, darunter eben Montanuniversität, die sehr stark auf die Wertschöpfungskette der Rohstoffe fokussiert ist, vom Abbau bis zur Verarbeitung von den Rohstoffen und Weiterverarbeitung inklusive Recycling auch. Das heißt, Forschung ist natürlich auch ein Thema, in dem Österreich sehr stark involviert ist und auch sehr stark forciert ist, was auch sehr gut ist. Und natürlich hat auch Österreich, um die Klimaziele zu erreichen, den Ausbau von erneuerbaren Energien am Radar und wird das auch hoffentlich weiter fokussieren.
Ja, hoffentlich. Dafür sind wir quasi auch da. Nochmal kurz zum Bergbau in Österreich. Also wir sprachen über Magnesit, wir kennen natürlich den steirischen Erzberg, wir haben Wolfram in Salzburg, wir haben Lithium in Kärnten, wobei gerade das auch ein umstrittenes Thema ist, sagen wir mal so. Möchte sich jemand von euch dazu äußern, wie es der Stand der Dinge ist?
Vielleicht kurz ein, zwei Gedanken dazu, die da sehr gut dazu passen, denke ich. Also wir sprechen ja hier bei den Critical Raw Materials, auch bei diesen strategischen Projekten, da geht es ja in erster Linie darum, wie es die EU nennt, Clean Technologies, also um Zukunftstechnologien, die grüne, nachhaltige Energie zur Verfügung stellen oder nachhaltige Energiedienstleistungen, also die Anwendungen in einem grünen Energiesystem. Und ich glaube, in diesem Kontext hat natürlich der österreichische Bergbau oder die Ressourcen, die wir vor Ort haben, natürlich eine Bedeutung, eine Relevanz. Du hast jetzt einige erwähnt und aufgezählt. Aber uns muss schon bewusst sein, dass wir jetzt nicht die grüne Mine Europas sein werden zukünftig. Das ist klar. Dennoch gibt uns ja die komplexe Supply Chain von zum Beispiel Solarmodulen, von Windturbinen etc. die Möglichkeit, auch in Teilelementen dieser Supply Chain auch in die Wertschöpfung einzugreifen. Und
Dinge nach Österreich zu ziehen. Und da sehe ich schon die Bedeutung dieses Processing, also die mittlere, der mittlere Step dieser Supply Chain, wo es um die Verarbeitung von Materialien geht. Und hier wirklich, das ist der Game Changer dieser Situation. Historisch oder die letzten Jahrzehnte war ganz klar, es gab die seltenen Erden aus China, es gab die Vorkommen aus Australien. Dass das jemand nach Österreich gebracht hätte, aus Australien, um es hier zu verarbeiten, ist unrealistisch. Das hat niemand aus der Hand gegeben. Aber das Bild ändert sich schon fundamental damit, dass wir anfangen und die Bedeutung von EU Internal Mining, also Minen in Europa, und das eröffnet schon auch Österreich als kleines Land, wohlwissend, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen, zum Beispiel eben ohne strategisches Projekt, dass wir da ein Stück von der Supply Chain an uns ziehen. Dass diese Bedeutung würde ich wirklich unterstreichen wollen.
Jetzt nochmal von Österreich in die große Welt. Und zwar dreht sich die Diskussion ja auch immer weiter um potenzielle neue Abbaugebiete, vom umstrittenen Deep-Sea-Mining bis zum Weltraum. Ja? Jetzt gerade die Tiefsee ist auch eine Priorität der Trump-Administration. Sebastian, wie konkret sind die Potenziale oder handelt es sich teilweise auch eher um Wunschdenken, dass es dazu mit dem internationalen Seerecht nicht ganz so genau nimmt?
Ja, die Potenziale sind definitiv da. Also ich bin regelmäßig in Norwegen, bin auch dort als Wissenschaftler angestellt an der norwegischen Universität in Trondheim. Die Diskussion dort in Norwegen off-sea ist schon sehr lange, kennt man auch. Es gibt genauso wie onshore, also sozusagen Mainland Mining, gibt es genauso für Unterwasser Mining, gibt es genauso Hindernisse und Barrieren auch aus der Bevölkerung heraus. Also dass das jetzt der große Gamechanger sein wird, dass wir sozusagen, wie man es vielleicht wünschen würde bei den Windrädern, wir sehen sie nicht mehr, wir geben sie einfach offshore, dass das jetzt die große Veränderung ist, zumindest kurz-mittelfristig ist das nicht zu erwarten. Natürlich langfristig, es geht auch immer darum, wie wirtschaftlich ist dann diese Förderung. Also wie tief ist das Wasser auch dort vor Ort? Wir kennen das dieselbe Problematik mit Wind offshore. Die Dänen freuen sich in den meisten Fällen. Warum haben die so viel Windkraftanlagen offshore? Ja, weil die Nordsee und entsprechend dort nicht so tief ist. Also es wird wahrscheinlich ultimativ schon auch eine wirtschaftliche Frage sein, klarerweise, und mit viel Unsicherheit. Und wir haben vorhin über die strategischen Projekte gesprochen. Im Wesentlichen geht es ja darum, das Risiko zu reduzieren für diese Investition, wohlwissend, dass es im Wesentlichen um Upfront-Investments geht. Dass das jetzt bei Offshore-Mining so viel anders sein wird, die Zeitkonstanten werden sicher ähnlich sein wieder, weil das Risiko einfach zu hoch ist.
Hm. Vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. In den 1960ern plante man in den USA, mit Nuklearwaffen Rohstoffe abzubauen. Konkret wollte man im Kupfererz in Arizona eine 20 Kilotonnen Atombombe zünden. Das ist mehr Sprengkraft als die Hiroshima-Bombe. Das hat man dann glücklicherweise nach Protesten der Anwohner sein gelassen. Es kam dann neue Verfahren zur Kupfergewinnung und dann hat sich das mit dem nuklearen Bergbau wieder erledigt. Ja, welche Ideen der Mensch so kommt. Grundsätzlich führt ja die Diskussion um neue Abbaugebiete stets, wir touchieren es eh die ganze Zeit schon mitten hinein in ja letztlich harte geopolitische und auch sicherheitspolitische Fragestellungen. Stefanie, inwiefern spielen diese geopolitischen Fragen für RHI Magnesita eine Rolle? Du sagtest anfangs, dass du dich auch für die Politik zuständig siehst.
Ja, genau. Also für uns spielen geopolitische Aspekte natürlich eine wichtige Rolle, da das Unternehmen international angesiedelt ist. Da muss man dann auch natürlich außerhalb der EU alles im Auge behalten und wie es sich verändert. Natürlich hat das dann auch einen Einfluss auf unsere strategische Planung, auf unser Risikomanagement. Aber was man da auch dazu sagen muss, ist eben, dass wir uns durch die Rückwärtsintegration des Unternehmens, also vom Bergbau zur Weiterverarbeitung und auch Recycling von Produkten, relativ absichern. Also das Versorgungsrisiko wird dadurch für die Firma gemindert, weil wir diese Aspekte berücksichtigen und eben in unserer Firmenstrategie eingebettet haben. Mhm. Natürlich für neue Bergbauprojekte und Rohstoffprojekte sind neben betriebswirtschaftlichen Aspekten auch geopolitische Überlegungen dabei. Also es spielt eine große Rolle. Und auch, was für uns wichtig ist, dass wir die bestehenden Bergbaue, die bestehenden Rohstoffstandorte fördern und auch sichern.
Mhm. Die EU hat bereits strategische Critical Raw Materials Partnerschaften etwa mit Norwegen oder Grönland. Ja, das ewige Eis schmilzt und so hat auf Grönlands Minerale, Nickel, Kobalt, Kupfer, schwere seltenen Erden, bekanntlich auch Donald Trump ein Auge geworfen. Sebastian, wo ortest du diesbezüglich den größten Handlungsbedarf für Europa?
Ja, also ganz grundsätzlich, glaube ich, sind wir da gar nicht so schlecht aufgestellt. Also es gibt auch entsprechende bilaterale Abkommen mit, du hast schon erwähnt, Norwegen, interessanterweise übrigens auch mit der Ukraine. Ich denke, seit 2021 ungefähr in der Größenordnung, kann man entsprechend einordnen. Und auch mit Grönland. Also ich denke, diese Absicherung hat zum Teil, sie muss natürlich noch weitergehen, insbesondere auch wenn wir zum Beispiel über afrikanische Länder und Partner nachdenken, hat schon begonnen, aber muss noch vertieft werden, klarerweise, in welche Richtung das konkret gehen muss. Aber ganz grundsätzlich denke ich schon, und das wird dann auch vielleicht Teil meines Fundstücks etwas später sein in dieser Folge, ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass die EU gewisse Dinge auch frühzeitig schon erkannt hat. Also es ist nicht nur alles schwierig und alles herausfordernd, sondern auch durchaus die ein oder andere Maßnahme schon frühzeitig gesetzt.
Vielleicht können wir das Ganze auch nochmal an den seltenen Erden und der Rolle Chinas exemplifizieren, über die wir zu Beginn gesprochen haben. Die Chinesen sind ja nicht die einzigen mit Vorkommen, aber sie sind die einzigen, die gesagt haben, ja, auch wenn es mühsam ist, Zeit, Geld braucht und Umweltrisiken einhergeht, wir setzen darauf, wir bauen die Wertschöpfungsketten, das Know-how auf, das auch dort ziemlich konzentriert ist. Und jetzt scheinen sie bei manchen Rohstoffen, vor allem in der Verarbeitung, weit in Eil zu sein und lassen uns das jetzt gerade mit den Exportlizenzen als, ich würde sagen, Drohgebärde, kann man, denke ich, sagen, durchaus schmerzhaft spüren. Wie groß ist dieser Gap wirklich, Sebastian? Wie viel Zeit wird es uns kosten, diesen zu füllen?
Ja, Zeit, ja. Ich meine, ich habe vorhin zum Beispiel diesen Aspekt der strategischen Reserve. Wir haben über Recycling gesprochen. Ich denke, wir werden Maßnahmen und Policies entwickeln müssen in der EU, um uns auch eine gewisse Zeit, um Sektoren wieder hochzufahren. Wir hatten eine Solarindustrie, klarerweise, die ist dann de facto abgewandert aus ultimativ eigentlich wirtschaftlichen Gründen. Denn was uns das Energiesystem, glaube ich, schon oft gelernt hat, ist Economies of Scale, also Skaleneffekte, die Größe, auf die kommt es an. Du hast China erwähnt. Wenn man sich die Größenordnungen anschaut, wir haben auch schon über vertikale Integration gesprochen. Wir wären ultimativ, also BYD zum Beispiel ist ein super Beispiel in diesem Zusammenhang. Die machen von der Mine bis zur Entwicklung der Batterie, bis zur Karosserie vom Auto alles at scale, at speed. Wir werden in diese Richtung, ich will jetzt nicht sagen auch gehen müssen, aber wir werden zumindest wieder auch so denken müssen, wo, in welchem Teil des Energiesystems brauchen wir diese strategische, ja auch volle Supply Chain wieder. Wie schnell man das hochfahren kann oder wie schnell die Geschwindigkeit ist. Ich meine, du hast die Konferenz vorhin erwähnt in Slowenien, da war im Endeffekt der Tenor oder die Zusammenfassung war, die Chinesen machen es at scale und die Amerikaner at speed. Wenn man sich die Solarindustrie anschaut zum Beispiel, im Wesentlichen importieren ja die Amerikaner im Moment keine Solarmodule mehr aus China. Wäre für uns unvorstellbar. Wir brauchen diese Solarmodule, um unsere Energiewende umzusetzen, weil sie sehr schnell einfach das Zusammenschrauben in Amerika etabliert haben. Also das geht sehr schnell, das ist relativ einfach, die Komponenten nur zusammenzuschrauben, also Assembly of the Modules, kurz gesagt. Das geht sehr schnell, das kann man machen. Damit kann man gewisse Importabhängigkeit reduzieren und Zeit gewinnen für was halt die Strategie dann ist. Und ich denke, dieses Zusammenspiel von, wo kann man Abhängigkeit zumindest mindern oder abschwächen, um Zeit zu gewinnen für, ich setze mich auf den Recycling-Sektor in Europa oder ich setze mich eben auch die hochkomplexe Verarbeitung von Materialien. So müssen wir, denke ich, denken.
Jetzt bezüglich seltener Erden wird die Abhängigkeit von China noch eine Weile bestehen bleiben. Das ist klar. Wir haben jetzt vor 2 Jahren erklangen die Jubelrufe über Vorkommen in Schweden, aber das ist, wie wir schon gehört haben, es dauert alles eine Weile, bis da abgebaut wird. Auch wegen der niedrigen Weltmarktpreise für seltene Erdmetalle. Grundsätzlich, das erschwert ja auch die Erschließung neuer Vorkommen. Es trifft auch chinesische Unternehmen, aber ich denke, es muss uns klar sein, dass es den Chinesen nicht nur um Profite geht, sondern um Marktmacht, um Weltpolitik. Und du sprachst eben auch schon mal das Militär an. Seltene Erden stecken ja nicht nur in einem Windrad, auch in einem F-35-Jet stecken 400 Kilogramm und in einem nuklear getriebenen U-Boot 4 Tonnen. Ja. Du sprachst eben schon mal Japan und China an. In der Presse war kürzlich ein Artikel mit der Überschrift von Japan im Konflikt mit China lernen. Und zwar hat China 2010 wegen eines Territorialstreits kurzzeitig keine seltenen Erden nach Japan geliefert. Daraufhin begannen dann die japanischen Hersteller größere Mengen zu lagern und investierten auch in ein japanisch-australisches Bergbauunternehmen, das in Australien seltene Erden abbaut. Heute stellen sie auch selbst seltene Erdmagnete her. Klingt aber jetzt einfacher, als es ist, oder, Sebastian?
Ja, ob das einfach klingt, würde ich jetzt gar nicht behaupten. Ich denke, was man sofort beachten muss, ist einfach auch diese Zeitdifferenz. Also du hast jetzt 2010 gesagt, 2010, 11 ungefähr war dieser Vorfall da mit diesem Fischerboot. Wir haben jetzt 2025, es hat Zeit gebraucht, um das zu etablieren. Ihnen ist, den Japanerinnen und Japanern, war die Bedeutung bewusst damals, auch die Abhängigkeit, auch alle Implikationen oder zumindest relevante Implikationen, und daraufhin wurde reagiert, eben mit einer klaren Strategie. Die Bedeutung von Critical Raw Materials, eine Liste, eine strategische Reserve auch zu etablieren. Wir kennen strategische Reserven auch, spätestens seit der Energiekrise von Erdgas. Wir kennen strategische Reserven von Lithium oder von seltenen Erden kaum, auch weil wir ja auch keine Verarbeitung dann ultimativ für diese seltenen Erden haben, wie ich es vorhin erwähnt habe. Das hat halt noch keine Bedeutung so ultimativ gehabt. Diese Bedeutung hat sich geändert, und in 15 Jahren, wenn uns die Bedeutung auch weiterhin ja ultimativ auch Geld wert ist, denn es kommt nicht umsonst, eine strategische Reserve anzulegen. Wir haben es beim Erdgas gemerkt, das kostet Geld. Im schlechtesten Fall legt man eine Reserve an, wenn die Preise hoch sind. Das sollte nicht passieren. Die strategische Reserve sollte vorhanden sein, wenn der Preis hoch ist. Das heißt, man muss im Vorhinein diese Reserve anlegen. Du hast Marktpreise schon genannt. Lithium ist ein super Beispiel. Viel Investoren, viel Geld ist in Lithium-Bergbau gegangen. Die Preise sind derzeit, ich will es nicht sagen im Keller, aber sehr niedrig. Kaum jemand ist kompetitiv, für diesen Marktpreis zu agieren.
-80% in 4-5 Jahren.
Und wie du gesagt hast, die chinesische Strategie ist definitiv nicht unsere, wir maximieren Profit, sondern wir maximieren den Marktanteil. Und das muss uns auch bewusst sein. Wir spielen hier ein globales Spiel mit Akteurinnen und Akteuren, die nicht alle dasselbe Ziel haben. Und das sollte uns schon auch bewusst sein in der Definition, was unsere Strategie, was unsere Policies sein sollten auf EU-Ebene, aber auch auf der Ebene jedes einzelnen Mitgliedstaats.
Ja, sehe ich ganz genauso. Was ich auch sehe, ist die vorangeschrittene Zeit. Deswegen versuchen wir das Gespräch doch nochmal etwas grundsätzlicher abzurunden. Stefanie, eine zugegebenermaßen etwas breit gefasste Frage. Wie gelingt es uns, die Energiewende rohstoffseitig abzusichern?
Da ist natürlich dann eine strategische Planung erforderlich, würde ich mal sagen. Viele Punkte wurden heute schon erwähnt. Die Diversifizierung von Rohstoffquellen, dass wir einfach neue Rohstoffquellen aufschließen, alternative Technologien entwickeln, um eben von den Rohstoffen, die so knapp sind, wegzukommen. Förderung von Kreislaufwirtschaft, da ist Recycling natürlich ein großer Punkt. Aber auch technologische Innovation, eben Investition in Forschung, in die Entwicklung, in Effizienzsteigerung, das ist ein sehr brisantes Thema, und da wird auch schon sehr viel dran geforscht, aber natürlich fehlt da noch einiges. Und wie eben auch schon mehrmals zuvor erwähnt, Rohstoffreserven. Wir brauchen Rohstoffreserven, um einfach kurzfristige Versorgungsrisiken abfedern zu können. Können wir im Moment nicht, ist aber notwendig, nur fehlt uns da, wie es Bastian eben auch schon angemerkt hat, die Infrastruktur dafür. Und da würde ich jetzt auch wieder sagen, kommen wir zu dem Stichpunkt NIMBY. Soziale Akzeptanz, weil Europa einfach sehr dicht besiedelt ist. Niemand möchte Industrie in seiner Umgebung haben, und das gehört natürlich dann auch der Bevölkerung bewusst gemacht, dass eben Industrie nicht böse ist, nicht luftverschmutzend, nicht störend ist, sondern dass das einen Sinn hat.
Absolut, danke Stefanie. Sebastian, möchtest du dazu noch was sagen abschließend?
Ja, vielleicht nur ein letzter Gedanke. Ich denke, was wichtig ist, dass wir die kritischen Materialien gemeinsam mit auch Energieimporten, Erdgas etc. denken. Also dieser Lückenschluss, obwohl natürlich kritische Materialien und deren Abhängigkeit manchmal kurz, großteils aber mittel- bis langfristig sind. Also wir haben Stand heute, wenn keine seltenen Erden mehr kommen, wir haben noch ein paar auf Unternehmensseite vermutlich, und ob dann das nächste Windrad 2 Jahre verspätet ist, trifft uns eben erst in 2 oder in 5 Jahren. Bei Erdgasimporten trifft es uns Stand jetzt sofort, mit Reserven natürlich etwas verzögert. Aber diese unterschiedlichen Dimensionen auch, ich denke, dass es sehr wichtig ist, kritische Materialien im Energiesystem eingebettet zu denken und nicht mehr so als isolierter Teil, betrifft vielleicht Industrie separat nur. Denn ultimativ geht es schon um den Wirtschaftsstandort, um Gesellschaft in Europa. Und das bedeutet, wenn wir zum Beispiel an den Draghi-Report denken, wir müssen Energiepreise reduzieren. Und das war ja auch mal die Idee. Natürlich wollen wir das Klima schützen, selbstverständlich, aber wir müssen auch die Energiepreise hinunterbringen und Erneuerbare und die entsprechenden Technologien helfen uns dazu.
Absolut. Wir wollen das Klima schützen, aber es geht hier um Sicherheit, es geht um Autonomie. Ich denke, das sollte uns allen heute klar geworden sein. Danke. Jetzt kommen wir bereits zum traditionellen Abschluss einer jeden Petajoule-Folge, dem Fundstück. Stefanie, hast du uns etwas mitgebracht?
Also mein Fundstück passt zum Thema. Ich habe mir auch extra dazu was überlegt, und zwar einen OECD-Bericht vom Jahr 2023, Raw Materials Critical for the Green Transition. Und zwar geht es in dem Bericht um eine Analyse zur Produktion internationaler Handel- und Exportbeschränkungen von Rohstoffen, die für die Industriewende benötigt werden. Ein paar Fakten vielleicht, die in diesem Bericht genannt werden. Das ist zum Beispiel Lithium, hat einen Anstieg des Bedarfs in den letzten 10 Jahren um 208%. Und das bedeutet aber nicht, dass die prognostizierten Mengen für den Bedarf zur Energiewende gedeckt sind. Also es ist nach wie vor zu wenig, trotz 208% Steigerung. Dann zu den Exportbeschränkungen. Seit 2009 gibt es für kritische Rohstoffe 5-mal mehr Exportbeschränkungen. 10% davon von den globalen Exporten unterliegen mindestens einer Exportbeschränkung. Das ist eigentlich auch eine Menge, wenn man sich das so anschaut. Und es wird auch in diesem Bericht über Handelsdiversifizierung gesprochen, eben dass trotz der Konzentration der Produktion, das ist jetzt eine gute Nachricht, die kritischen Rohstoffe relativ gut diversifiziert sind. Also trotz der Marktkonzentration ist es noch in einem Rahmen, der vertretbar ist, um einen guten Abschluss zu haben bei dem Gespräch.
Ja, das können wir gebrauchen, danke. Sebastian, hast du uns auch ein Fundstück mitgebracht?
Ja, habe ich. Und zwar, nachdem wir hier in einem Podcast sitzen, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, auch einen Podcast zu bringen, nämlich den Podcast mit dem Namen Volts von David Roberts, ein US-Amerikaner. Und hier möchte ich insbesondere eine Podcast-Folge erwähnen als mein Fundstück, nämlich Getting Better at Mining. Und in dieser Folge wird ganz spannend von einem Startup berichtet, wie AI und Big Data, könnte man sagen, den Bergbau in Amerika verändert hat, beziehungsweise auch in anderen Regionen, und insbesondere das Auffinden von eben relevanten Bergbaustätten für Clean Technologies. Ganz spannend und ebenfalls sicher auch interessant, wenn man ein bisschen einen US-amerikanischen Podcast hört, wie diese Personen da von der Energiewende in Europa und auch unsere ambitionierten Ziele in der Energiewende denken, sprechen etc. sehr zu empfehlen.
Wie denken und sprechen Sie denn, wenn ich kurz fragen darf?
Dass wir sehr gut sind wir haben vorhin über Benchmarks gesprochen, also im Ziele festsetzen sind wir in Europa sehr gut. Das Liefern wird sich zeigen.
Okay, danke. Auch noch kurz zu meinem Fundstück. Ich empfehle das Buch Material World des Journalisten Ed Conway, der die Geschichte und Bedeutung der 6 Rohstoffe Sand, Eisen, Salz, Öl, Kupfer und Lithium aufzeigt und dabei sehr spannend Wirtschaftsgeschichte mit den Zukunftsfragen der Menschheit verknüpft. Ich habe es sogar dabei, auch wenn Sie es natürlich an den Hörern nicht sehen können, ist ein ziemlicher Schinken, also auch zur Selbstverteidigung geeignet. Vielleicht nochmal zum Abschluss ein Zitat daraus. Wir haben ein so hoch entwickeltes Wirtschaftssystem geschaffen, dass wir dabei vergessen haben, auf welchen Materialien es aufbaute. Aber wenn wir den Weg zur Klimaneutralität ebnen wollen, müssen wir uns mit den unausweichlichen Grenzen der Thermodynamik und den materiellen Beschränkungen auseinandersetzen. Das Neue wird sein, dieses Mal bauen wir unseren Weg in die Zukunft. Jahrhundertelang haben Menschen die Energie aus der Erde als Ware genutzt und sie verbrannt. Kohle, Öl und Gas wurden abgebaut und dann angezündet, wobei Kohlendioxid frei wurde. Dieses Mal bauen wir Lithium ab, veredeln es und verbauen es in Batterien, die wir wiederverwerten und wiederverwenden können. Dieser Wandel wird uns nicht daran hindern, weiterhin zu graben und zu sprengen und das in einem größeren Umfang als je zuvor. Er wird nicht verhindern, dass wir auch in absehbarer Zukunft noch fossile Brennstoffe nutzen, aber er könnte bedeuten, dass es dieses Mal wirklich etwas anderes ist. Hoffen wir darauf. Also noch einmal danke, dass ihr dabei wart, Stefanie, Sebastian. Und danke für das hochinteressante Gespräch und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Durchhalten. Tschüss.